Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Busch Talk mit John Salutz
und Lars Konarik.
Heute haben wir für euch im Gepäck ein Doppelthema, und zwar die verlorene Sprache der Natur und das Wildniswissen unserer Vorfahren.
Genau. Ich denke, es wird eine ganz spannende Folge mit einem kunterbunten Mix.
Und ich glaube, uns wird, während wir reden, auch wieder auffallen, wie weit weg wir von der Natur sind, obwohl wir viel in der Natur sind. Und euch wird auch auffallen, wie weit ihr möglicherweise weg seid von der Natur. Und deswegen schon mal vorab, geht wieder mehr raus und macht mehr, so wie der John immer sagt, weil wir haben so einen wunderschönen Planeten mit so viel toller Natur, tollen Pflanzen, tollen Tieren. Da kann man eigentlich nicht genug von kriegen.
Mhm. Ja, und je mehr man sich mit der Natur beschäftigt, umso mehr versteht man sie. Und genau das meinen wir natürlich mit der Sprache der Natur, die zu verstehen, zu lesen, zu hören und eben zu interpretieren, um da an Informationen und eben auch an spannende Begebenheiten ranzukommen.
Bevor wir jetzt reinstarten, möchte ich mal mit einer herausfordernden Frage stellen. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass der moderne Mensch wieder die verlorene Sprache der Natur in zumindest einem kleinen Rahmen erlernt?
Ja, das ist eine hochphilosophische Frage und doch eigentlich ganz klar von meiner Seite her zu beantworten, denn es ist notwendig, damit wir uns wieder als Teil dieses Planeten, als Teil der Natur erkennen, denn das sind wir. Wir sind nicht abgekoppelt von der Natur. Es ist nicht so, dass wir die bösen Menschen sind und oder die Natur, die unbarmherzige Gegenpartei ist, sondern wir sind Teil dieses ganzen Ökosystems. Wir haben einen Platz darin, und wenn wir die Sprache der Natur wieder verstehen oder uns annähern, dann werden wir das erkennen und uns eben auch wieder vielleicht ein bisschen lieber haben und uns aber auch mit und um die Natur kümmern, denn nur was wir lieben oder auch sehen und erkennen, können wir auch schützen. Und schlussendlich ist es nur unseren Lebensraum, den wir schützen müssen, denn wenn dieser Lebensraum, und das ist die Natur, der Planet Erde, wenn wir den verkacken, dann ist nichts mehr mit Evolution, Menschheit in irgendeine Richtung. Wir können uns nicht digitalisieren, das geht nicht und wird nicht funktionieren in dieser Zeit, die wir noch haben, wenn wir so weiter mit unserem natürlichen Planeten umgehen.
Im Überlebenskontext gesehen musste ja früher die Sprache der Natur beherrscht werden, weil ja, sag ich mal, die Bestandssicherung des Stammes oder des Volkes musste ja auf viele Sachen der Natur achten, um überleben zu können. Also früher war ja jeder Tag irgendwie Survival, mehr oder weniger. Ja. Das ist ja, die Leute, die haben früher in mehr Einklang und Harmonie mit der Natur gelebt, aber letztlich ging es ja darum, ums harte Überleben. Und wer nicht viel gearbeitet, gejagt hat oder sonstige Sachen gemacht hat, um an Nahrung zu kommen, der ist gestorben. Mhm. Und heute müssen wir nichts mehr tun, um zu überleben. Ja, wir schleppen uns zum Supermarkt, die Zahl der Übergewichtigen nimmt immer mehr zu. Mhm. Wir sind ja aus der Sicht her nicht mehr so gefordert. Und warum mussten denn früher die Menschen deiner Meinung nach die Sprache der Natur außerdem noch beherrschen?
Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Jetzt, wenn du das so sagst, von wegen, warum ist es relevant, kommt mir eine Geschichte in den Sinn von einem Mädchen in Afrika, das jeden Tag eigentlich das Wasser holte vom Bach. Und wenn sie diese Sprache der Natur nicht verstehen würde oder nicht interpretieren könnte, dann wäre sie nicht mehr auf diesem Planeten. Und ich glaube, es geht in erster Linie tatsächlich ums Überleben. Wenn wir die Sprache der Natur nicht verstehen, dann wird es früher oder später zum Tod oder zum schnelleren Tod führen als nötig vielleicht. In unserem jetzigen Leben, in unserer westlichen Welt, wo wir wirklich so weg von der Natur leben, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir die Sprache wieder verstehen, um eben diesen ganzen Stresslevel, dieses ganze auch ungesunde Ausufern der psychischen Aspekte, die wir da jetzt im Moment halt auch als Probleme sehen in der Gesundheit des westlichen Menschen, dass man das abwenden kann. Denn ich glaube, viele Sachen oder viele Dinge, die uns als unangenehm erscheinen in unserer Zivilisation, basieren darauf, dass wir keine Verbindung mehr zu unserem wahren, ursprünglichen menschlichen Dasein in der Natur haben, weil unsere Genetik immer noch so funktioniert. Also wir haben die genau gleichen Instinkte, wie wir früher hatten. Unser Limbsystem funktioniert noch genauso wie von Hunderten, Tausenden von Jahren. Und aber auch unsere Wahrnehmung. Wir sind immer noch so gebaut und so verstrickt, dass wir mit unseren Sinnen für Flucht und Kampf und aber gleichzeitig auch Todstellen im richtigen Moment eingerichtet sind und das Wahrnehmen halt von Bewegung und Distanzabschätzung, was nur zum Überleben dient. Und jetzt zurück zu dieser Geschichte von diesem Mädchen, denn das sollte wirklich ein bisschen veranschaulichen, was es heißt. Dieses Mädchen, das musste jeden, und das ist auf der Welt immer noch so, dass es tatsächlich ganz viele Menschen gibt, die jeden Morgen oder jeden Tag einmal den Gang zum Wasser machen müssen, um Wasser zu organisieren, sei es als Trinkwasser oder als Brauchwasser. Und dieses Mädchen musste immer einen Weg zurücklegen bis zum Fluss. Und an diesem Fluss hat es natürlich auch wilde Tiere. Es war umgeben, dass es in Afrika, wo es eben auch Tiger gibt oder irgendwelche Löwen oder Tiger jetzt nicht, aber Löwen. Ich weiß nicht mehr, welches Tier in dieser Geschichte wirklich der Punkt war. Aber es war tatsächlich so, dass dieses Mädchen bei jedem Gang, und das ging bis zu einer Stunde, bis sie da war, die Natur beobachtet hat. Sie ging da entlang, hat die Vögel beobachtet, hat die anderen Tiere beobachtet und hat so festgestellt, im Sinne von ganz normalem Wahrnehmen, dass es meistens gleich ist. Die Vögel sitzen da, die machen diese Geräusche, dann hast du die anderen Tiere, die da irgendetwas machen, dann hast du du hast wie das normale, harmonische Habitat. Und eines Morgens, als sie losging, und dann wieder diese Vögel in diesem Bereich, wo sie normalerweise waren, nicht mehr gesehen hat, sondern dass sie an einem anderen Ort saßen und aber immer in eine gewisse Richtung schauten. Und das war für sie dann etwas, was unnormal war. Und dann wusste sie, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ihr Instinkt hat ihr gesagt, ich gehe nicht weiter, denn es ist nicht so, wie es normalerweise ist. Und dann ist sie zurück ins Dorf und hat der Mutter gesagt, ich kann kein Wasser holen, weil irgendetwas stimmt da nicht. Und tatsächlich, weil die Jäger kamen dann mit, also die Männer wurden dann alarmiert, dann gingen da alle in diese Richtung und haben tatsächlich festgestellt, dass da ein wildes Tier gelauert hat an diesem Weg, und zwar jetzt nicht nur spezifisch auf dieses Mädchen, das das Wasser holte, sondern einfach, das war in dieser Gegend und die Tiere in der Umgebung haben ihr signalisiert, hey, da ist was nicht in Ordnung, pass auf. Und sie konnte die Sprache lesen, zwar nicht interpretieren, was es genau war, aber es ist sicher nicht förderlich, weil die Tiere da ganz, ganz anders sie verhalten haben. Und das ist schon spannend, oder?
Vor allem die Tiere haben ja durch die Sprache oder die Sprache der Wildnis hat ja dafür gesorgt, dass dem Mädchen nichts passiert ist. Ja. Das ist ja das Interessante an der Geschichte.
Absolut.
Mhm. Spannend. Bleiben wir mal bei den Vögeln. Vögel geben ja auch viele Signale oder zeigen durch Verhaltensweisen, dass sich irgendwas gerade in der Umgebung tut. Mhm. Kannst du hier mal vielleicht für die Hörer ein paar Beispiele nennen, dass sie das mal greifen können, vielleicht auch mit Vogelart, weil du dich ja relativ gut mit Vögeln auskennst?
Also ich interessiere mich vor allem für das. Also als Auskennen würde ich mich noch nicht als auskennende Person nicht bezeichnen, aber es ist halt ein sehr spannendes Feld, denn es ist tatsächlich so, dass Vögel, wenn sie gerade, ich sage jetzt mal Anfang des Jahres, in der ersten Jahreshälfte, singen ja die Vögel bei uns sehr imposant, denn sie signalisieren den anderen Mitvögeln von ihrem Stamm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Amsel nehmen, die Amsel singt sein Lied, damit die anderen Amseln wissen, vor allem die Männchen, hey, das ist mein Revier, hier habe ich meinen Platz und ich habe hier gutes Futter und ich möchte hier natürlich auch eine Familie gründen. Und das lockt dann auch die Weibchen an und dann gibt es natürlich dann die ganze Geschichte, die man kennt mit den Bienchen. Aber diese Vögel, die singen für uns als angenehme Melodie, die einen Vögel mal mehr, die anderen weniger angenehm, aber das gibt ein gewisses Harmoniefeld in der Natur. Und wenn das ständig so ist, dann können wir auch als Menschen davon ableiten, dass in der Umgebung Harmonie herrscht. Harmonie heißt, es sind keine Gefahren da oder keine großen Gefahren da, die jetzt diese Vögel beeinträchtigen in ihrem Überleben. Und das Geniale daran ist, bei den Vögeln, die haben Angreifer vom Boden, aber auch von der Luft. Also die Prädatoren, die auf die Vögel gehen, und das sind zum Teil bis zu 40 verschiedene Arten, die auf Vögel halt losgehen. Und das heißt, sie sind sehr wachsam. Alle Vögel haben immer wieder mal den Kopf gedreht, nach unten, nach oben, einfach, dass sie wissen, okay, kommt da jetzt ein Greifvogel oder kommt da irgendein Tier von unten, kann eine Katze sein oder was auch immer. Und somit, sobald sowas passiert, im Sinne von, es kommt eine Gefährdung, dann gibt es gewisse Vögel, die eben dann die anderen Vögel warnen, und zwar mit einem gewissen Laut, den alle im Tierreich kennen. Und zwar nicht nur die Vögel, sondern auch die Rehe, die Hirsche, die Dachse, was auch immer. Also jedes Tier kennt diese Geräusche, denn im Zusammenhang mit diesem Geräusch wissen sie, okay, da ist entweder ein Angreifer aus der Luft da oder ein Angreifer vom Boden. Und das können wir Menschen nutzen, denn dann wissen wir, ah, schauen wir nach oben, wir kriegen zum Beispiel einen Luftalarm von einer Amsel, und Amseln sind da tatsächlich sehr, sehr gute Wächter. Die machen einen sehr, sehr hohen Pfeifton, den man fast nicht orten kann, aber dann wird es ruhig. Dann hören auch in der Umgebung die Singvögel auf zu singen.
Ach.
Ja, und dann hörst du nur noch dieses ganz feine Pfeifen, wo du dann weißt, okay, da muss irgendwas in der Luft sein.
Hm.
Und tatsächlich kannst du dann unter Umständen sehen, dass da zum Beispiel ein Mäusebussard kommt oder sonst, ich sage jetzt mal, wirklich andere Greifvögel, die eben dann für die verschiedenen Vogelarten ein Problem sein könnten.
Das könnte ja im Survival-Kontext spannend sein, wenn man jetzt mit einer Schlingenfalle versucht, einen Vogel zu fangen, und du diese Signale, muss jetzt vielleicht nicht von der Amsel sein, aber wenn du das jetzt vielleicht zufälligerweise von der Amsel beherrschst und du merkst, die Amsel gibt irgendwelche komischen Töne von sich weg, dann weißt du ja, wenn jetzt ein Raubvogel da oben fliegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen kleinen Piepmatz fängst, ja eher gering. Das heißt, man könnte das für Jagdzwecke nutzen, für Alarmierungszwecke, wenn du jetzt irgendwo schläfst nachts und du merkst, die Vögel werden unruhig. Das kann ja auch darauf hinweisen, dass jemand auf den Boden kommt oder dass sich ein großes Tier nähert oder eine Person oder was weiß ich was. Und das ist, glaube ich, so der große Mehrwert daran.
Ja, vor allem für den Bodenalarm. Oder weil Tiere, die, also gerade Vögel jetzt, die geben natürlich auch Alarm, wenn unten ein größeres Tier unterwegs ist. Und das ist für uns vor allem spannend, weil normalerweise Greifvögel oder ja, größere Vögel, die greifen uns Menschen in diesem Sinne nicht an oder wären nicht ein Problem. Aber unter Umständen könnten Bodenlebewesen, irgendwelche Tiere für uns spannend sein. Nicht nur als Gefahr, aber vielleicht auch als potenzielle Nahrung. Und da ist das natürlich ein cooler Hinweis, dass du auch schon von der Ferne, weil das sind die Augen der Wildnis, also die werden dir dann dementsprechend Bescheid geben, und dann heißt es innehalten, ruhig sein, beobachten, wahrnehmen und unter Umständen dann handeln.
Ah, sehr spannend.
Mhm.
Wie ist es denn mit der Botanik? Gibt es da was, wo du sagst, das ist so für dich das Sinnbild der Sprache der Natur?
Ja, da habe ich jetzt nicht einen Punkt, wo ich sage, ja, das ist es. Bei mir sind es tatsächlich auch die Gerüche. Wenn ich durch den Wald gehe oder allgemein durch die Natur, dann verlasse ich mich gerne auch auf meinen Riechsinn, gerade wenn es um Pflanzen geht. Weil gerade die harzhaltigen Bäume, wenn die Sonne drauf scheint, die geben einen wunderbaren Harzgeruch in die Umgebung ab. Und wenn ich mich dann noch auf den Wind achte, dann kann ich anhand von dem sehr gut auch Pflanzen finden, wenn ich die jetzt zum Beispiel benötige. Gerade Fichtenholz ist ja optimal, um Feuer zu starten mit diesen kleinen Ästchen. Und da muss ich nicht mal groß durch das Dickicht sehen, sondern ich kann tatsächlich mit meiner Nase dann das richtige Holz oder die richtigen Pflanzen finden. Denn gewisse Pflanzen auch tatsächlich einen sehr eigenen Geruch haben, wo man dann sagen kann, ah, okay, ja, da hat es diese und diese Pflanze.
Ja, vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel Feuer bohren willst und du brauchst ein Fichtenbohrbrett,
ja,
genau. Dann riechst du, wenn es gut läuft, natürlich immer die Frage, von wo kommt der Wind, aber du weißt dann, okay, hier in der Nähe müssen irgendwie Fichten oder andere Nadelgehölze sein, die ähnlich riechen, und du kannst dann halt gezielt hingehen. Genau, das wäre jetzt, das wäre schon sehr feinfühlig.
Ja.
Ich glaube, es ist auch die Sprache der Natur, dass Pflanzen verschiedene Bodenqualitäten anzeigen und Indikatoren für gewisse Parameter sind. Mhm. Und das lernen ja manche, es gibt so einen Studiengang Umweltmanagement, heißt er, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich fand das interessant, weil ich hatte vor kurzem jemand beim Kurs, der hat mir erzählt, der hat alle Indikatorpflanzen kennengelernt. Mhm. Und wenn der irgendwie für eine Behörde dann so ein Gutachten erstellt, dann schaut er sich das Gelände an oder lässt sich einen Bericht geben, welche Pflanzen da wachsen. Und dann kann er genau sagen, da ist viel Feuchtfläche, der Boden ist stickstoffhaltig oder sonstiges. Mhm. Und für uns im Überlebenssinne ist es ja spannend, weil du ja so typische Zeigerpflanzen hast, die dir Feuchtigkeit, Staunässe oder sogar Oberflächengewässer anzeigen. Und das finde ich, das hat mich schon immer fasziniert, weil Wasser ja elementar ist und du mit Hilfe dieser Pflanzen Wasser finden kannst.
Ja, und das ist ja wesentlich elementar, oder? Wasser, zweite Priorität. Und Wasser zu sehen in der Wildnis ist immer nicht so einfach. Ja. Und das ist, da verstehe ich jetzt auch den Link im Sinne von der Sprache. Und das ist natürlich, ja, genial, wenn du diese Pflanzen kennst. Weil jetzt in diesem Kontext, wir hatten letztes Wochenende wieder ein Survival-Training und es war sehr trocken, schönes Wetter, Sonne hat geschienen und die Leute haben kein Wasser in diesem Sinne gefunden, weil sie halt auch nicht geschult sind oder eben diese Pflanzen nicht kennen. Und dann kam die Frage wieder auf, ja, wie findest du denn Wasser in der Natur? Und da ist ganz klar, entweder du läufst nach unten, im Sinne, weil Wasser irgendwo zusammenfließt und schlussendlich dann halt im Meer landet, aber vor allem in einem Gebiet, wo eben diese Pflanzen dann wachsen, die Möglichkeit besteht, mit einem Stock ein Loch zu graben, zu warten, bis das Wasser zusammenläuft und hast du mit relativ wenig Aufwand Oberflächenwasser kreiert, wo du dann aufbereiten kannst, so Trinkwasser. Also genial, ja. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern so ein Pflänzchen nennen, was so eine feuchte...
Ja, es gibt einige. Also wir haben ja, man muss unterscheiden, mal ganz grob gesagt, vielleicht botanisch auch nicht ganz richtig, aber wir müssen ja, wir machen hier keine Wissenschaft, sondern es geht ja um Überlebenskenntnis. Mhm. Die Binse ist ja der Klassiker. So Binsen lassen sich extrem einfach identifizieren. Die haben so runde Stängel. Innen drin ist so ein kleines, ja, ich sag mal nicht Mark, wie so, das sieht aus wie so Styropor, so ein bisschen ganz grobporig. Und die Binsen sind immer grün. Das ist schon mal der Riesenvorteil. Und wenn man irgendwo auf einer Wiese steht, im Herbst und das Gras stirbt ab, Binsen bleiben grün. Das heißt, die Binse sticht dann auf einem dunkelbraunen Grasfeld oder hellbraunen Grasfeld, wenn das jetzt im Winter verwelkt, sticht die hervor und dann weiß man, wenn man die sieht, okay, da könnte Staunässe sein oder ein feuchter Boden. Mhm. Binse sagt so Pi mal Daumen zu 60% die Wahrheit, zu 40% lügt sie. Also es kann auch mal sein, dass man Binsen an trockenen Standorten findet, aber das ist so der Klassiker. Und dann gibt es auch andere Pflanzen, die so feuchte Boden brauchen. Sumpfdotterblume zum Beispiel, diese schöne mit den goldgelben Blüten, die wirklich ins Auge sticht. Die braucht viel Feuchtigkeit, ist jetzt für einen Laien aber schwieriger und vor allem die kommt auf der Nordhalbkugel nicht so oft vor, wie jetzt zum Beispiel die Binse. Mhm. Aber auch Klassiker für Oberflächenwasser, der Rohrkolben, ja, ist fast nahezu ein 100%iger Wasserzeiger, der Oberflächenwasser anzeigt. Mhm. Und das weißt du ja selbst, Oberflächenwasser ist immer besser als Wasser, was man irgendwo ausgraben muss, wo man viel Reinigungsaufwand betreiben muss. Mhm. Also jetzt mal von der Optik her, unterirdisches oder Wasser, was jetzt im Boden drin ist, im matschigen Boden gefangen ist zum Beispiel, das muss ja immer erstmal von dem Matsch geklärt werden und es hat keine schöne Farbe. Und Oberflächenwasser ist meistens klarer. Mhm. Ich muss nur abschöpfen, aufbereiten und gut ist. Also das wären so die Klassiker. Und da gibt es ja auch in viele Bäume, die jetzt irgendwie Feuchtigkeit lieben, die man jetzt verwenden könnte, um Wasser zu finden. Weiden, Erlen und ja, sind übrigens auch ganz tolle Hölzer, gell? Weide oder Erle, super, so zum Arbeiten, zum Schnitzen, zum Feuerbohren etc.
Ja, cool. Sprache der Natur. Einfach so, wenn man sie kennt. Hä? Und ich glaube, die ganze Kenntnis in unserem Jargon, wenn es um Survival Bushcraft geht, hat mit der Sprache der Natur zu tun. Denn wenn du das lesen kannst, im Sinne auch die Hölzer, oder? Welche Hölzer sind weich, welche sind hart? Die kannst du ja mit dem Fingernagel lesen, indem man den Fingernagel ins Holz reindrückt und wenn es einen Abdruck gibt, dann ist es eher ein weiches Holz. Wenn es keinen gibt oder nur einen kleinen, dann ist es eher hartes Holz. Und ich glaube da, wir lesen mit unseren Sinnen die Natur.
Ja, es ist ganz interessant, was du sagst, denn es gibt ja Leute, die sind super spezialisiert auf manche Sachen. Also typisches Beispiel, Pferden lesen. Mhm. Das ist ja auch, wenn du die Sprache der Natur verstehst, du weißt, welches Tier wo welche Fährte hinterlässt oder wenn ein Mensch irgendwo durchgeht, du kannst diese Spur identifizieren aufgrund von umgeknickten Halmen, bei welcher Bodentiefe der Trittabdruck zu sehen ist. Du kannst ja auf das Gewicht schlussfolgern, auf den Schritt, von der Schrittlänge und von der Schuhgröße auf männlich oder weiblich, ob alt oder jung, das ist irre. Und da gibt es im Osten, ich hoffe, den gibt es noch, einen ganz coolen Typ, ist auch ein Survival-Trainer, aber der ist komplett unter dem Radar und der wird häufig von einer Landespolizei angefordert, wenn die im Harz jemanden suchen. Mhm. Und der ist wohl einer der besten Pferdenleser, die es hier in Europa gibt. Und der hat eine hohe Trefferquote. Und das hat mich schon immer fasziniert, Pferdenlesen, wenn man das richtig beherrscht. Das ist ja schon irre. Das ist ja auch eine Sprache der Natur, weil du halt so viele Parameter, die dir halt in der Natur da gegeben sind, auch wenn er dir jetzt seinen Fußabdruck hinterlässt, das ist ja keine Sprache in dem Sinne, aber die Bestimmungskriterien, die du da zu Rate ziehen musst, weil die dir dann Aufschluss darüber geben, wer ist wann dort wo lang gegangen.
Ja, super spannend. Ich will es total unbedingt als Sprache deklarieren, denn du weißt, welche Tiere unter Umständen in diesem Habitat leben und das ist eine Information, die uns durchaus nützlich sein kann, im positiven wie eben auch im negativen Sinne. Ist es ein Tier, das uns vielleicht das Leben schwer macht oder sind es Tiere, die eben unter Umständen nutzbar sind, die wir dann entweder jagen können oder dass sie uns was anzeigen, was es eben haben könnte.
Du bist ja Jäger und da ist ja auch wichtig, dass du vielleicht eine Losung identifizieren kannst, weil du dann weißt, also Losung ist die Hinterlassenschaften genau vom Tier und dann eben Rückschlüsse drauf ziehen kannst, ist das der Lebensraum für das Tier, kann ich das da jagen oder nicht?
Ja,
das ist ja elementares Wissen sozusagen.
Genau, das, weil die Tiere siehst du ja sehr selten, sage ich mal, weil sie sich halt tatsächlich vor den Menschen auch verstecken, weil sie wissen, das ist der größte Predator, den wir hier haben auf dem Planeten. Und so ist es spannend, um zu sehen, okay, da hat dieses Tier tatsächlich auch gelost, im Sinne von, ja, da war er. Und ja, da lohnt es sich dann mal, sich hinzusetzen.
Absolut. Kommen wir zum zweiten Teil. Wildniswissen unserer Vorfahren. Welche Fähigkeiten sind denn heute verloren gegangen? Das ist auch ganz spannend, weil ich weiß noch, ich war vor 6 Jahren bei einem befreundeten Bauernhof zu Gast und der alte Bauer, der Vater, der damals den Betrieb geführt hat, der stand mit mir draußen und wir haben in den Himmel geguckt und ich habe gesagt, boah, jetzt kriegen wir gleich Gewitter. Das sieht aber schlimm aus. Und dann schüttelt er so den Kopf und sagt zu mir, nee, das Gewitter kommt von der anderen Seite, das wird nicht schlimm. Dann sage ich, hä, wie kommst du denn darauf? Er sagt ja, wenn die Gewitter von der Ostseite kommen, dann sind sie richtig heftig, aber jetzt, wenn sie hier von Westen kommen, haben wir hier meistens Glück. Hat recht gehabt. Und es hat sich auch immer wieder wiederholt, weil ich damals in dieser Gegend, wo dieser Bauernhof ist, auch wohnhaft war, ich habe das mal beobachtet, der hat vollkommen recht gehabt. Also wenn dann irgendwie das Wetter von der anderen Seite kam, in Gewitterkombination, wenn dann was aufgezogen ist, dann waren das wirklich heftige, starke, gefährliche Gewitter. Und ansonsten waren es halt so kleine Mini-Gewitter. Also spannend. So Wetterbeobachtung, finde ich so, oder die hatten ja früher immer so eine Portion Wissen von den Eltern, von den Vorfahren mitbekommen, was wir ja heute in dieser Hinsicht gar nicht mehr so haben.
Ja, weil wir es halt auch nicht mehr brauchen, gerade in unserem zivilen Leben, wenn wir ständig in diesen Gebäuden drin sitzen und von A nach B in öffentliche Verkehrsmittel oder halt in unseren Fahrzeugen unterwegs sind, hat das wie keine Aufmerksamkeit mehr nötig. Und früher waren die Leute ja doch mal noch draußen am Arbeiten, vielleicht eben hatten jeder auch einen Garten, wo sie angelegt haben und dementsprechend einen wesentlichen anderen Bezug zum Wetter. Und heutzutage schaut man mehr so, gibt schönes Wetter, was ziehe ich heute an? Kann ich das anziehen, muss ich eine Jacke mitnehmen und einen Regenschirm? Aber nicht mehr in diesem elementaren, wirklichen Überlebenspunkt auch. Wird mein Gemüse vom Hagel zerschlagen oder nicht? Zum Beispiel. Und ich glaube, das sind wirklich Fertigkeiten, die rasant innerhalb von kurzer Zeit so massiv verloren gegangen sind, dass es traurig ist und gleichzeitig eben auch spannend, wenn man sich dann wieder damit beschäftigt oder mit älteren Leuten sich mal hinsetzt und sagt, du, was weißt du noch oder was kennst du noch für Ideen, wie du die Natur interpretiert hast, respektive eben die Sprache dann auch lesen konntest und sagen, okay, das ist das Wissen, das wir schon immer genutzt haben. Also war wie selbstverständlich und heutzutage ist es eben nicht mehr selbstverständlich.
Ja, bin ich voll bei dir.
Ich glaube, das ist derselbe Bereich mit Feuer oder Feuer machen ist etwas, das sicher sich unglaublich langsam entwickelt hat und auch verändert hat. Und trotzdem das Feuer zu machen, egal jetzt mit was, ob das mit Zundholz ist oder mit anderen älteren Möglichkeiten, ein Feuer zu entfachen, sei es draußen oder drinnen in einem Ofen, das ist etwas, das die meisten älteren Leute einfach so aus dem FF beherrscht haben, weil sie von Kind an dann den Ofen vielleicht eingefeuert haben, natürlich nachher auch die Mutter beim Backen, Kochen, was für Holz nehme ich, welche Hitze entsteht, bei welchem Holz brauche ich bei diesem Brot, das ich backe, mehr Hitze oder weniger. Und ich glaube, das sind all diese alten Wissen, die einfach so nicht auch aufgeschrieben wurden, sondern einfach so halt normal im Alltag mitgegeben und dann vergessen.
Ja, es verhält sich auch so mit dem Pilzthema.
Oh ja.
Also da haben ja viele Leute gar keine Ahnung, 0,0 Ahnung. Und ich habe immer wieder Menschen beim Kurs, jetzt gerade wenn die irgendwie so Ostwurzeln haben, wenn die jetzt irgendwie aus Russland kommen oder also ehemalige Russlanddeutsche oder Polen oder irgendwie einen tschechischen Hintergrund haben, dann hast du immer oder sehr häufig, dass sich Leute gut mit Pilzen auskennen, weil die das vom Opa kennen oder so. Und das finde ich immer schön. Das gibt natürlich auch bei Deutschen, wenn du jetzt irgendwie Leute vom Land hast, die dann viel Pilze gesucht haben, die kennen sich natürlich auch aus. Aber das ist auch ein Wissen, was so viele, ja, was irgendwie ausstirbt, was man nicht mehr so hat. Und das ist schade.
Ja, und ich glaube, es ist auch eine schöne Art, wenn man mit den Älteren, sei es jetzt eben mit dem Opa oder Oma oder noch älter, unterwegs sein kann, einfach dieses Wissen auch über Generationen weitergeben. Das hat ja nicht nur einen Mehrwert im Sinne vom Wissen an und für sich, sondern auch, dass man miteinander unterwegs ist, Geschichten erzählt, vielleicht eben auch Sachen lernt sonst fürs Leben und die eine oder andere Frage vielleicht auch klären kann, was ja heute nicht mehr wirklich da ist. Wir haben keine Zeit oder wir nehmen uns keine Zeit mehr, uns mit den Alten auszutauschen, weil die ja sowieso zu langsam sind oder vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen für dieses oder jenes. Und das ist schon eine arge Entwicklung in unserer Menschheitsgeschichte. Denn alle Generationen, auch jetzt vor allem vom Alter her gesehen, brauchten einander, weil sie einerseits, ich sag mal, die Jungen haben die Alten gefordert, im Sinne von auch unterhalten, im Sinne, wir müssen was tun, wir sind für was da. Und umgekehrt genauso vom Lernen her. Und das zeigt sich halt heute mit ganz viel Auswüchsen von Kindern, die nicht mehr integrierbar sind in Schulen und so weiter, weil sie halt nicht mehr dieses Mehrgenerationen aufbringen von diesen Clans erfahren dürfen und vor allem keine Grenzen mehr erhalten, weil sie eben nicht mehr nötig sind. Ja, weil in diesem System sind wir fast grenzenlos mittlerweile mit dem ganzen halt Möglichkeiten auch.
Ich habe mir schon oft Vorwürfe gemacht, weil ich hätte mehr mit meinem Opa reden sollen, mit meinen Opas, mit meinen Omas. Ich habe schon viel mit denen gesprochen über früher. Ich hab mir das auch immer gerne angehört. Aber so im Nachhinein hätte ich noch mehr Zeit da rein investieren sollen, weil die halt wirklich viel Wissen haben. Das war einfach auch so, ich meine, das war eine Generation, die hat den Krieg mitgemacht, den Zweiten Weltkrieg. Die hat, danach mussten die ja immer improvisieren und die haben sich da so durchgewurschtelt. Das war spannend und auch mit altem Wissen überwiegend. Und das muss man jetzt nicht unbedingt nur auf den Survival-Bereich münzen, weil meine Oma zum Beispiel, da habe ich den Kühlschrank aufgemacht, da habe ich reingeguckt, Augenkrebs bekommen, 3 Sachen drin, habe ich wieder zugemacht, habe keinen Hunger mehr gehabt. Dann hat meine Oma gesagt, Junge, hast du Hunger? Dann sage ich, ja, schon. Und dann hat sie den Kühlschrank aufgemacht und von den 3 Sachen was Tolles gekocht. Das ist ja eine Kunst.
Absolut, ja.
Und so ist es ja auch mit essbaren Pflanzen zum Beispiel, die früher wussten ja noch, fast alle irgendwie so die wichtigsten essbaren Pflanzen, was man essen kann. Und ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Ich habe einen alten Mann gekannt, der war in russischer Gefangenschaft, der hat nur überlebt, weil der eben Wildpflanzen kannte. Also der hat gesagt, der hatte Soldatenkollegen, die waren aus Berlin oder so, aus der Großstadt, die kannten keine Wildpflanze, die sind alle gestorben. Mhm. Und er hat immer zu seiner Häftlingskost Wildpflanzen dazu gemacht und Wurzeln gegessen, die ihn dann eben überleben lassen haben. Mhm. Und der Typ ist dann, und da sind wir schon beim nächsten Punkt, Orientierung, mhm. der Typ ist dann von Russland nach Rheinland-Pfalz zu Fuß zurückgelatscht. Mhm. Und klar, jetzt kann man sagen, der hat sich durchgefragt, der ist von, der hat sich an den Ortsschildern orientiert, die es natürlich damals auch schon gab, Zweiten Weltkrieg, aber das muss man mal so orientierungstechnisch sich im Kopf mal durchgehen, was für eine krasse Leistung, es sind ja über 5000 Kilometer, mhm. wo der, glaube ich, herkam und was das für eine Distanz ist, die der ohne Kompass, ohne Smartphone, ohne Karte gegangen ist und kam tatsächlich am Ziel an. Irre
ja,
Leistung.
Das ist crazy, ja. Ja, und das sind schon die Geschichten, die auch wieder motivieren, sich eben gerade mit Orientieren auseinanderzusetzen. Da sind wir so weit weg. Für schon nur in den Supermarkt schaltest du das Navi ein, damit du auch sicher den schnellsten oder kürzesten Weg hast. Ja, ja, spannend. Weil gerade Orientierung, was mich immer wieder erstaunt oder ich auch immer wieder bewundere, wenn ältere Leute halt das wirklich noch wissen. Wenn du dann erzählst, ja, Orientierung mit natürlichen Hilfsmitteln. Wo geht die Sonne auf, wie nimmt sie ihren Lauf und so weiter und den Sterne. Und die dann sagen, ja, weißt du, wir haben immer das und das so gemacht, weil wir dann wussten, da ist die Richtung.
Ja, irre, oder?
Ja.
Das ist interessant.
Vor allem im Kontext dann auch zum Wetter, oder? Von wo kommt das Wetter? Ist ja wesentlich, ob es jetzt nach, von Westen oder Süden oder Osten kommt. In unserer Region war tatsächlich der Punkt, dass wenn das Unwetter von Süden herkam, wusstest du, okay, da musst du alles reinräumen, weil es kommt so richtig heftig. Wenn du aber nicht weißt, wo Süden ist, dann kannst du auch nicht kommunizieren über das. Ja. Natürlich kommt das Wetter dann immer von dieser Seite, wo du ja weißt, aber wenn du dich unterhältst mit den anderen Menschen über dieses Phänomen, dann ist es vom Vorteil, wenn man sagt, ja, es kommt halt von da, da sagt niemandem was. Wenn du aber sagst, hey, wenn es von Süden herkommt und wissen dann die Leute auch, aha, Süden ist da, dann sind sie halt achtsamer und halt auch informierter und das ist super spannend. Ja.
Total. Früher waren die auch sehr fix in Sachen Nahrung haltbar machen, weil die mussten ja damit überleben. Also, wenn man jetzt mal noch nicht so lange zurückgeht, vielleicht 40, 50 Jahre, da hat man ja noch permanent eingeweckt, Sachen eingemacht, dass man eben Sachen für den Winter hat oder was ich auch spannend finde, Kartoffeln. Also die wussten früher noch genau, welche Kartoffelsorte die nehmen, um in den Keller zu machen, die dann so und so viele Monate reicht. Mhm. Und das ist das, was heute auch so flöten geht. Klar, jetzt voll. Diejenigen, die sich damit befassen, die wissen das, aber ich fand das auch mal interessant. Ich hatte mal einen alten Mann da, da ging es um das Thema beim Kurs, wie man jetzt Fleisch haltbar macht. Das war für den lächerlich, der wusste das. Also der musste kein Survival-Buch dafür lesen oder einen Kurs machen, weil der wusste, er hängt so ein bisschen, schneidet es in dünne Streifen, das Fleisch, und dann lässt es ein bisschen im Rauch da konservieren und dann ist gut. Gell? Aber so neue junge Menschen oder Jüngere, die wissen das ja gar nicht.
Ja, ich glaube, weil es auch kein Thema ist. Oder?
Natürlich.
Sie machen sich in erster Linie gar keine Gedanken mehr darüber, ja. Aber das ist ein Wissen, das unbezahlbar ist.
Total.
Ja, weil früher gab es ja auch keine Kühlschränke.
Genau, und wir brauchen dieses Wissen ja zum Glück heute im normalen Leben nicht, aber ich finde, man sollte es wissen, weil dieser ganze Zustand, in dem wir uns ja befinden, das kann ja mal irgendwann weg sein, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und wenn man da kein Wissen hat, ist man aufgeschmissen.
Ja, und gerade wenn wir diesen Punkt haben von Lebensmittel konservieren oder eben auch haltbar machen, ist es immer wieder spannend, gerade wenn es mal im Sommer einen längeren Stromausfall gibt, wie schnell es geht oder schon nur, wenn mal der Kühlschrank ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, Produkt halt seine Lebenszeit erlangt oder sein Ende. Und dann, wie lange hält dann dieses Lebensmittel oder dieser Kühlschrank tatsächlich noch? Und das ist schon erschreckend, wie schnell es geht, dass das sofort einen anfängt zu riechen, weil einfach das nicht mehr gewährleistet ist. Und ich glaube schon, das macht Sinn, dass man sich da mit diesen Fertigkeiten wieder ein bisschen auseinandersetzt oder im einfachsten und vielleicht minimalsten Fall ein Buch kauft, und zwar ein Hardware-Buch, wo da die Rezepte oder die Möglichkeiten drinstehen, wie man zum Beispiel Fleisch räuchert oder irgendwelche Pflanzen einmachen kann, sei das eben, wie du gesagt hast, mit Weggläser oder unter Umständen Fermentation. Auch ein sehr, sehr altes Know-how, wie man Pflanzen haltbar macht.
Ja.
Oder allgemein Nahrung.
Ich habe übrigens mal ein altes Kriegskochbuch gelesen vom Zweiten Weltkrieg und da stand was drin, Maikäfersuppe und solche Geschichten. Aha. Also irre, das fand ich unheimlich spannend. Also da hat natürlich damals das Regime versucht, die haben das wahrscheinlich schon geahnt, dass der Niedergang kommt, aber die haben dann versucht, die Bevölkerung durchzubringen mit solchen Sachen, dass halt auch auf Insekten, Käfer und so weiter zurückgegriffen wird. Und ja, altes Wissen irgendwo, gell?
Ja, noch nicht so lange her. Gell?
Ja, verrückt. Richtig.
Wir haben das Gefühl, das ist alles Mittelalter, aber ich glaube, es geht schneller, als man denkt und dann ist man vielleicht wieder mal in so einer Welle drin. Ja.
Genau. Okay, wir hoffen, dass wir euch erleuchten konnten mit dieser Folge von Bush Talk und wenn euch das Podcast gefallen hat, dann gebt uns ein Like, schreibt einen Kommentar oder abonniert uns auf YouTube. Dort könnt ihr das Podcast auch sehen und hören, aber sehen seht ihr immer nur ein statisches Bild, hören könnt ihr unser komplettes Audio. Ansonsten sind wir auf allen Podcast-Plattformen, die gängig sind, vorhanden. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr das Podcast weiterempfehlt. Ja, und weiterhin uns mit Kritik, Kommentaren und Anregungen versorgt.
Genau, gerade Anregungen über Themen, die euch vielleicht interessiert oder ihr hattet eine Situation erlebt, die ihr vielleicht anders lösen wolltet, aber keine Idee habt, dann schreibt uns. Wir werden uns gerne damit auseinandersetzen und irgendwann vielleicht auch zusammen mit anderen Fragen in einem Podcast dann darüber austauschen. Ja, macht's gut, geht raus, genießt die Natur und macht's gut.
Macht's gut.